Herzlich willkommen bei meinem Podcast Meister Impulse. Es erwarten dich Einzelgespräche und erkenntnisreiche Interviews mit Top-Gästen aus Sport und Wirtschaft. Themen sind unter anderem Coaching, Persönlichkeitsentwicklung und Führung. Wir beschäftigen uns mit der Frage: Lebe ich aus dem Herzen wirklich meine Meisterschaft? Sei bereit für Meisterimpulse von und mit Bernhard Wagner. Heute besonderer Gast. Ich freue mich total auf das Gespräch, Andi, und zwar Andi Herzog.
Hallo Bernhard.
Servus. Wir sind hier in Kaltenleutgeben, haben uns getroffen. Danke, dass du Zeit hast überhaupt. Und du bist ja momentan Sky-Experte. Und deine Erfolge kennt fast jeder, sage ich jetzt mal, vor allem in Österreich ganz stark. In Werder Bremen warst du groß, hast du groß aufgespielt mit der Nummer 10 für unsere deutschen Zuhörer auch nochmal. Und auch bei Bayern München warst du und du hast einiges erlebt, wirklich einiges. Und zum Schluss warst du auch Co-Trainer in den USA und ganz zum Schluss in Südkorea nochmal mit dem Klinsmann. Genau, herzlich willkommen. Ich freue mich auf den Podcast.
Danke, ich mich auch. Übrigens, so wie du, Weltmeister bin ich leider nie geworden. Es wäre aber mit Österreich im Fußball sehr, sehr schwer geworden.
Glaube ich auch, dass es dann ein bisschen eine schwere Aufgabe ist. Wobei wir sicher Ambitionen haben. Wir sind auch gut drauf momentan.
Das stimmt, auf einem guten Weg.
Aber Weltmeister, da würde ich jetzt auch wetten, würde ich jetzt nicht gerade.
Nein, ich glaube, da muss Ostern und Weihnachten an einen Tag fallen. Also das wäre schon eine Riesensensation.
Ja, das wäre wirklich eine Riesensensation. Wäre aber gern live dabei.
Ich auch.
Okay. Ja, in meinem Podcast, der Podcast heißt ja Meister Impulse, und ich sehe dich auch in einer Meisterschaft in deinem Leben, in deinem gesamten Leben, denn ganz klar, im Fußball hast du alles erreicht, was man erreichen kann. Klar, es gibt dann noch den einen oder anderen, der eben, wie gesagt, einen Weltmeistertitel hat, ist eben mit Österreich dann ein bisschen schwieriger gewesen. Und du hast aber auch Krisen gemeistert in deinem Leben. Ich kann mich auch erinnern, du hast einmal erzählt, was für dich schwierig war im Leben, vielleicht möchte ich auch gleich damit beginnen. Du hast menschlich eine Tragödie erlebt. Das war praktisch, dass deine Schwester verstorben ist. Wie bist du aber dann damit umgegangen? Ja, also das heißt, wie war da die Phase? Du musstest ja auch Fußball spielen, oder wie genau war das damals?
Ja, es war damals, wie ich bei Werder Bremen war. Und also ich bin in Bremen bei Werder gespielt und meine Schwester hat in Wien gelebt. Und bis dahin war ich eigentlich ich habe die Schule fertig gemacht, ich habe die Matura, also das Abitur. Meine Eltern, die sich ewig um mich gekümmert haben, also ich bin richtig gut aufgewachsen, habe mir mein Hobby zum Beruf machen können, meine richtige Leidenschaft, also das Einzige, was mich im Leben interessiert hat, war der Fußball. Also bis dahin ist eigentlich alles nur positiv gelaufen. Und dann kann ich mich noch erinnern, kurz bevor wir zu einem Auswärtsspiel nach Bordeaux geflogen sind, habe ich auf einmal einen Anruf gekriegt, dass meine Schwester halt gerade eine Untersuchung gehabt hat, dass sie Brustkrebs hat. Und selbst da habe ich mir gedacht, oh ja, Wahnsinn, aber das wird schon wieder, weil ich halt bis dahin eigentlich nur Positives im Leben erfahren habe, bis jetzt auf kleinere Verletzungen im Sport, die halt dazugehören. Ne? Und das war halt im Endeffekt dann ein bösartiger Krebs. Meine Schwester war aber so tough, dass noch 6-7 Jahre damit leben hat können. Dann war ich sogar noch in Amerika, Ende meiner Karriere bei Los Angeles Galaxy. Und da habe ich dann zum ersten Mal gemerkt, wie sie mich angerufen hat und gesagt, Andi, wie schaut's aus? Ich habe die erste Saison zu Ende gespielt und hätte noch 3 Jahre Vertrag gehabt. Und sie hat gesagt, Andi, wie geht's? Sag ich, ja, ganz gut, aber wie geht's dir? Viel wichtiger. Sie sagt, na, wäre schön, wenn du wieder nach Hause kommen würdest. Und da habe ich gewusst, oi, das ist jetzt einmal so ein kleines Anzeichen wahrscheinlich, dass sie auch damit rechnet, dass wahrscheinlich bald einmal vorbei ist. Und dann habe ich meine Karriere beendet und bin zurückgegangen nach Österreich. Und ein paar Monate später drauf ist sie leider dann auch verstorben. Und das war für mich schon auch zum ersten Mal so richtige Watschen. Weißt du, beim Sport ist okay, da musst du mit Siegen, Niederlagen umgehen können. Und da heißt es ja, naja, man fällt einmal um, aber das Wichtige ist halt, dass du wieder aufstehst. Nicht? Ja. Und das ist im sportlichen Bereich halt viel einfacher, wie wenn es jetzt in der Familie eine ganz wichtige Person war, 3 Jahre älter, wie ich verlierst. Und das war halt schon eine Phase, wo ich mir richtig schwer da habe. Also da habe ich schon gemerkt, auch davor, dass ich, und danach, dass ich halt in der Nacht nicht mehr richtig schlafen habe können, habe so ein paar Symptome auch gehabt vom Stress, dass ich zum Beispiel ein Ödem im Auge gehabt habe, wo ich da ein bisschen schlecht gesehen habe. Habe ich nie gehabt, ich jetzt auch keine schlechten Augen, nichts. Und nachdem meine Schwester gestorben ist, 2 Tage später war alles wieder weg. Also das zeigt auch, wie der Körper reagiert, und das war für mich schon natürlich für meine Eltern noch mehr eine richtige Stresssituation, oder für meinen Schwager und für meinen Neffen und für meine Nichte. Aber da ist halt schon dann auch eine Situation, wo die Trauer natürlich extrem groß ist, aber du musst dann einen Weg finden und sagen, okay, es geht irgendwie weiter. Und jetzt war es für mich schwer, für meine Eltern wahrscheinlich brutal, weil es gibt nichts Schlimmeres, wie wenn du als Eltern dein Kind verlierst. Aber für die eigenen Kinder von meiner Schwester, von der Claudia, war es sicherlich am schwersten und für einen Ex-Mann. Nicht? Aber wie ich gesagt habe, da muss man dann Wege finden. Und ich weiß noch ganz genau, ich war heute halt die ganze Nacht sehr traurig, und wir haben einen Hund gehabt, einen Golden Retriever in Mexi. Und der hat das halt bemerkt, dass ich auch ziemlich traurig war. Und ich schwöre, dass der hat nie bei uns oben geschlafen. Also er hat geschlafen bei uns manchmal, bis die Kinder auf die Welt gekommen sind. Und in der Nacht ist er aufgestanden und ich liege so am Bett, so mit Kopf seitlich an der Kante. Und um 3:30 in der Früh kommt der Hund und schlägt mir 3-mal übers Gesicht. Wie auf die Art, schau, seine traurige bin ich bei dir. Und da merkt man erst, was Hunde für einen Sinn auch noch
haben. Die spüren das.
Die spüren das total. Und es war für mich zum ersten Mal in meinem Leben ein bisschen ein richtiger Watschen. Und das hat mir ein bisschen, da habe ich auch meine Unbekümmertheit verloren. Weißt, sagt mir meine Frau jetzt auch öfters, wenn irgendwas was ist, dass ich dann vielleicht gleich mal ein bisschen negativ denke. Und das ist jetzt auch nicht richtig, aber das ist halt leider mal so, wo ich davor nur positiv war, also richtig positiv, unerfahren, naiv, blöd, positiv, ist halt jetzt wieder dann ein bisschen ins Gegenteil gekippt, weil ich gesehen habe, wie schnell das eigentlich geht, dass wieder was passieren kann. Aber trotzdem muss man einfach mit der Situation dann, auch wenn sie noch so hart ist, umgehen. Und ich habe mich dann auch natürlich auch versucht, um die Kinder zu kümmern und alles zu helfen, so gut wie möglich. Und dieser Spruch, Zeit heilt alle Wunden, das stimmt 100%. Nicht? Ich meine, man denkt immer wieder dran, es ist ja nicht so, dass sie jetzt vergessen ist, aber es geht im Leben dann immer wieder weiter und dann
wird jetzt... Ja. Das heißt, da hast du das hast dann verarbeitet oder musstest du verarbeiten letztendlich hin, weil es ja ein Schicksalsschlag war.
Genau,
ja. Das heißt, das hast du ja nicht selber irgendwie verursacht, sondern das ist ein Schicksalsschlag und du bist rausgekommen wieder und musstest dennoch aber ja Fußball spielen oder zumindest bald wieder Fußball spielen und trotzdem deins auf dem Platz zeigen. Ne? Und das ist ja dann auch die harte Herausforderung.
Das habe ich zuerst erwähnt, wir sind geflogen nach Bordeaux. Und das war dann schon für mich eine Ungewissheit, weil ich nicht gewusst habe, wie schaut es jetzt genau aus. Aber wie gesagt, damals habe ich das noch so ein bisschen verarbeitet mit Wegschirm ein bisschen. Ja. Nein, es wird schon alles gut. Und dann ist es halt nach Jahren nicht gut geworden. Und da sieht man halt auch, dass es Dinge im Leben gibt, die man dann nicht ins Positive beeinflussen kann.
Und auch nicht
gut. Als Spieler war ich schon irgendwie ein Leader, weil ich, wenn ich gut drauf war, ich spiele ein bisschen mitentscheiden können, sagen wir es mal so. Und dann haben wir gedacht, das kriegen wir schon alle wieder hin. Wieso soll das jetzt so negativ sein? Und das war jetzt zum ersten Mal für mich eine Situation, wo ich eigentlich gar nicht helfen habe können. Und da war meine Schwester einmal bei einer Untersuchung in einem Krankenhaus, bin ich mit ihr hingefahren und eben dann hat es geheißen, also der Tumor ist noch zu klein, damit man schon rausschneiden kann mit so einem Gamma-Knife oder wie das geheißen hat damals. Und nach 4 Wochen sind wir wieder hingefahren und der Arzt hat dann gesagt, na Frau Herzog, warum kommen Sie jetzt erst? Sagt meine Schwester, sie haben gesagt, das ist noch zu klein, man muss noch ein bisschen warten. Nein, jetzt haben sie ein Pech gehabt, sie sind leider zu spät gekommen, sie hätten nach 2 Wochen kommen müssen. Und da muss ich ehrlich eines sagen, wenn ich mich da nicht unter Kontrolle gehabt hätte, hätte ich wahrscheinlich heute noch im Gefängnis sitzen, weil ich war knapp dran, dass ich den Arzt, wieder das brutal ins Gesicht gesagt. Ich verstehe die Ärzte, weil die gehen dann tagtäglich, das muss schwer sein, jemandem das so mitzuteilen. Aber so, dass der sagt, na, da haben sie leider Pech gehabt, 2 Wochen zu spät, das können wir jetzt nicht mehr machen. Den hätte ich am liebsten aus dem 17. Stock rausgehauen.
Ja,
ist jetzt ein Blödsinn, was ich sage, aber in der ersten Emotion habe ich mir gedacht, sei froh, dass meine Schwester dabei ist, weil am Fußballplatz hat es halt andere Gesetze gegeben. Ja. Da wäre ich wahrscheinlich ein bisschen anders in Zweikampf gegangen.
Aber es ist ja natürlich, dass man diese Emotion hat als Bruder, meiner Meinung nach. Ja. Also das verstehe ich vollkommen, weil das ist klar, das war dann eigentlich ein hartes Brot. Ja. Irgendwo. Es war ein hartes Brot. Das heißt, hat es aber für dich dann so gesehen eine gewisse Dankbarkeit mehr im Leben gebracht? Siehst du das Leben dadurch anders jetzt, dein eigenes Leben?
Naja, auf der einen Seite. Ja, das schon. Auf der einen Seite, ich bin ja auch so ein Familienvater, meine zwei Kinder spielen Fußball. Und oft bist du halt auch ein bisschen ehrgeizig. Die Kinder sind ehrgeizig.
Das kenne ich gut.
Man darf es ja nicht übertreiben als Vater, das ist schon ganz logisch. Aber dann ärgerst du dich halt, wenn er nicht spielt oder wenn du denkst, das geht vielleicht ein bisschen besser. Und dann im Endeffekt denkst du aber schon, ja, es ist eigentlich nur ein Hobby momentan von den Kindern. Ja. Und es gibt viel schlimmere Dinge im Leben. Also das hat mir dann schon die Augen geöffnet. Und jetzt in vielen Situationen so, meine Mutter hat mir oft gesagt, damals, wie ich noch gespielt habe und ich war schlecht und wir haben das Spiel verloren. Mein Vater hat es halt von der sportlichen Seite gesehen, weil der war selber Fußballspieler. Meine Mutter hat es von der mütterlichen Seite gesehen und gesagt, Andi, sei froh, dass da nichts passiert ist. Ja. Hat es recht gehabt, aber es hat mir halt nichts geholfen, weil ich wollte jedes Spiel gewinnen.
Und wie ist es dann eigentlich für dich, wir erleben den Andi jetzt ganz privat und das ist wirklich ein toller Moment, ein einzigartiger Moment. Ist es für dich so, glaubst du dann an etwas Überirdisches? Ist es so, wo du sagst, okay, deine Schwester ist jetzt dahin gegangen, aber sie lebt zum Beispiel von einem anderen Ort weiter als Seele? Oder wie ist der Andi da? Glaubst du an was Größeres?
Ja, oder ich hoffe drauf. Das kann ich jetzt nicht sagen, ob ich daran glaube oder hoffe, aber ich denke halt schon, was. Es gibt halt so ein bisschen komische Momente, wenn ich am Friedhof gehe zu meiner Schwester. Mittlerweile liegt mein Vater im gleichen Grab, weil er letztes Jahr gestorben ist. Ja. Und dann ist schon teilweise, es ist wolkig, ich komme zu dem Grab hin und sage, ja hallo, und in dem Moment lacht die Sonne kurz durch. Okay. Habe ich schon ein paar Mal erlebt und da denke ich mir schon, na, das ist aber jetzt komisch.
Ja, vielleicht ja eine oder, Antwort.
Ja, oder was? Wie gesagt, ich weiß nicht, ob es ist oder ob ich nur drauf hoffe, aber es gibt gewisse Momente, wo man denkt, ja, das hat schon irgendwie, das hat schon alles irgendwie einen Sinn im Leben und wir werden uns schon irgendwo wieder mal sehen.
Ja, schön. Super. Das wünsche ich euch auch. Ja, also ich glaube auch daran übrigens. Ja, ja. Also ich stelle nicht nur heute die Fragen, sondern ich kann auch sagen, ich glaube auch daran, deswegen habe ich auch diese Frage gestellt, ob du da auch vielleicht ähnlich.
Nein, schon. Gedanken
pflegst.
Schon.
Ja, schön.
Und ja. ich glaube, das ist auch dann ein bisschen einfacher, weil dann braucht man nicht so die Angst vor dem Tod haben.
Weißt? Ja, genau. Ne? Ganz genau. Ja, ich glaube auch, dass wir ewig leben und das ist ein Prinzip als Zwischenstation und wir sollen das Beste daraus machen. Ja. Im Endeffekt. Körper, Geist,
vielleicht wäre ich dann doch irgendwann einmal wieder Weltmeister.
Ja, das kann sein,
in einem anderen Leben. In einem anderen Leben. Hurra, ich habe noch Chance.
Ja, absolut. Du, Andi, bei der Vorbereitung auf unser Gespräch habe ich auf Facebook geschaut. Und zwar, was sehe ich da? Rapid-Zusammenfassung. Ich glaube 1987. 1987, Rapid Austria. ORF hat da reingespielt. Ja,
6-3. 1990.
Entschuldigung.
Hans Krankl ist Trainer.
Richtig.
Jetzt heißt 87, wenn das nicht der Hans Krankl gewesen wäre, hätte es den Hans Krankl beleidigt. Das haben wir gerade noch richtig
hingekriegt. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Das wäre vielleicht sicher mal ein Kinderlehrer im Kinder. Der hat mich gefreut übrigens. Ja. Da Botschafter nimmt, mach auch gerne einen Podcast mit dir an. Kann noch kommen. 90, 6-3 und das haben sie am Facebook gespielt und da denke ich mir, na gut, jetzt schaue ich mal nach, wie geht das weiter, weil ich habe das jetzt nicht mehr in Erinnerung gehabt. Ich war ja da ein bisschen länger, ich glaube, da war ich dann 13 Jahre alt, ja genau.
Da muss man sagen, dass du immer bist, danke.
Und genau, du hast gespielt, logisch. Krankl-Trainer, wie du gesagt hast. Da waren aber einige. Kicklerwitz hat zwei Tore geschossen,
Schüttel hat gespielt natürlich.
Janagerfürtoft und so weiter. Also das war schon, ich muss sagen, gut, ich bin ein bisschen voreingenommen, das war natürlich ein schöner Rapid zum Schauen. Muss ich schon sagen. Heute ist der Rapid auch gut unterwegs, keine Frage. Aber das war damals natürlich für mich in der Jugend, das war eine schöne Zeit.
Es war ein wunderschönes Jahr. Hans Krankl, erstes Jahr bei Rapid, erstes Spiel 4-1 gewonnen. Zweites Spiel 5-2 gewonnen, immer gegen die Austria. Und das dritte Spiel 6-3. Und das war wohl schon so. Ich glaube, da war Schuld, kann man jetzt nicht sagen. Viel Verdienst gehört in Hans Krankl, weil der hat uns bei den Besprechungen so scharf gemacht. Weil es waren ja doch Kollegen und Freunde irgendwie bei der Austria. Nicht? Weil wenn du im Nationalteam miteinander spielst. Und er da war schon vor jedem Spiel gesagt, und wann ist ich? wenn einer in Austria einer die Hand gibt und wer wurscht, wer das ist, wenn, der kann die Sachen packen und gleich wieder heimfahren. Also das war schon ein bisschen...
Damals war es noch anders.
Ja, es war noch alles anders.
Heute wahrscheinlich gar nicht mehr korrekt, gell, wenn man so als Trainer ist, aber damals war es schon... Ja, nein, es waren einfach Erzrivalen, die Rapid Austria, keine Frage. Und warum, genau, sage ich es auch heute beim Interview, du hast ein Tor eins geschossen, Elfmeter, und zwar 11 Meter. Und das war die Wiederholung eben, und das war das Interessante. Und du hast zwei Tore geschossen, eigentlich schon.
Ich möchte. Erst
mal, und du hast die Ecken gewechselt. Jetzt kann man es ja sagen, weil der jetzt kann das nicht mehr ausbessern. Du hast die Ecken gewechselt.
Also ich habe mich eigentlich gar nicht mehr erinnern können. Elfmeter. Das ist ja schon so lange her. Aber ich habe gewusst, dass wir das eine Jahr gegen die Austria extrem gut waren und immer hoch gewonnen haben. Und das Jahr darauf haben wir dann leider das Pokalfinale verloren. Also da hätte ich sogar den einen oder anderen Sieg gegen einen Cup-Sieg getauscht. Aber das war jetzt das Gleiche wie auch gesehen, war Elfmeter, habe ich den ersten schön verwandelt, dann hat der Schiedsrichter abpfiffen und habe ihn noch einmal schießen müssen. Und da war ich nervenstark. Das ist mir aber nicht immer gelungen. Ich habe schon den einen oder anderen Elfmeter verschossen, aber es ist schon... Als man sagt immer, jeder will Verantwortung übernehmen, aber das muss schon Verantwortung übernehmen ist gut und schön, aber das soll schon eine Qualität auch haben. Ich will jetzt nicht irgendeinen Spieler, der es jetzt nicht richtig einschätzen kann und der dann verschießt und sagt, nein, er hat wenigstens Verantwortung übernommen. Nein, teilweise sind es bei mir Deppen, weil wenn ich weiß, der hat nicht die Nerven so oder hat diese Qualität nicht, weil Elfmeterschießen ist ja jetzt nicht Glückssache, sondern das ist schon... Das ist Qualität in höchster Perfektion, weil du musst einfach den Tormann anschauen und wenn du dann die gute Schusstechnik hast, dass du den Ball genau dorthin bringst, was du dann hier haben willst, unter dem Nervendruck, auch vom Stadion, Zuschauer, das ist nicht Glück, sondern es ist absolute Qualität. Ja. Und da gibt es halt viele, die sich da ein bisschen überschätzen und dann sagen sie, ich habe Verantwortung übernommen. Na, er hätte sich ein besseres Einschätzungsvermögen nicht haben können.
Ist ja ähnlich, wenn du jetzt gegen Dortmund spielst und musst gegen die gelbe Wand antreten und dann einen Elfmeter schießen, ist natürlich
auch... Vor 30.000 Zuschauern.
Ja. Genau, und mehr, genau, richtig. Ja. Das ist dann schon was. Du hast mit Klinsmann viel zusammengearbeitet. Du sagst es ja, ich glaube, das ist eine Freundschaft auch entstanden.
Absolut,
mit Klinsmann. Und das, was ich spannend sehe, von außen gesehen, ist bei euch beiden, dass ihr euch ergänzt. Sonst hättet ihr nicht so viele Jahre auch zusammenarbeiten können, weil irgendwann einmal, sonst kracht es einfach. Aber nein, ihr habt es da, im Gegenteil, bei euch ist es intensiviert worden, die Zusammenarbeit. Und ihr versteht euch, ich würde jetzt einmal sagen, grob blind. Was ist da eigentlich das Geheimnis bei euch beiden? Das heißt, weil ihr müsst sich ja wirklich gut ergänzen, weil sonst geht das ja gar nicht.
Ja, also wir haben uns ja kennengelernt bei Bayern München das eine Jahr. Ich war ja nur ein Jahr bei Bayern München. Und da haben wir ein ganz gutes Verhältnis gehabt, aber noch nicht so eng. Und Jahre später hat mich er dann, also da war er technischer Berater bei Los Angeles Galaxy und da hat er mich dann eben rübergeholt, ob ich noch in Amerika spielen möchte. Und ab dem Zeitpunkt haben wir ein freundschaftliches Verhältnis gehabt. Dann habe ich meine Karriere beendet, war beim ÖFB als U21-Nationaltrainer, Assistenztrainer bei der Europameisterschaft 2008. Und auf einmal kommt der Anruf und sagt, Andi, ich wäre jetzt amerikanischer Nationaltrainer, ich hätte gern bei mir an Bord als Assistenztrainer. Und ich habe gesagt, Jürgen, ich will nicht mehr Assistenztrainer sein, Co-Trainer, weil ich war das schon zwei Jahre oder drei Jahre. Ich will meine eigenen Entscheidungen treffen und will halt schon ein bisschen einen Einfluss haben. Sagt Andi, genau das möchte ich. Ich will nicht einen haben, der, wenn ich jetzt sage, wenn die Sonne scheint, es schneit und du sagst, weißt du, nicht dagegen reden draus gegen einen Chef, ja, es schneit, sage ich... Das braucht er auch nicht. Ja. Und es geht ja nicht nur um mich, sondern der Jürgen hat ja ein Betreuerteam mit lauter
die absolutes Fachwissen.
Ich war jetzt zuständig natürlich als Co-Trainer für den fußballischen Bereich, für das Taktische. Dann haben wir gehabt einen super Fitness-Trainer von der besten Fitness.
Ich glaube, den hast du dann damals auch zum ÖFB gebracht, damals, oder? Der Rogers
Bayer. Nein, das war anderer. War von Athletes Performance, amerikanische riesen Unternehmen, die auch mit der US-Armee hunderte Millionen Dollar nachher Verträge abgeschlossen haben, weil sie einfach Vorreiter waren, dass man das Fitnesstraining ein bisschen verändert. Aber dann hat er geholt einen deutschen Arzt, deutsche Physiotherapeuten. Und überall auf in der Sparte, was halt notwendig war, hat er absolute Top-Leute geholt und die hat er halt arbeiten lassen. Und das war für mich das Interessante. Es war teilweise beim Training, ist er gekommen und hat gesagt, Andi, was trainieren wir denn heute? Also ich habe das Training alles mit meinen anderen Assistenten vorbereitet, wir haben das aufgebaut und dann hat man gesagt, und die kleinen Feinheiten, die er noch haben wollte, hat er halt dann noch ein bisschen verändert, aber diese Zusammenarbeit, wo du merkst, ja, der Trainer, der Kollege von dir, der Chef eigentlich, nicht ja. Der Kollege, der Chef, ja. Hat ein blindes Vertrauen zu dir, das hat mir extrem Spaß gemacht. Und darum habe ich jetzt auch schon das zweite Mal unter Jürgen als Assistenztrainer gearbeitet, 5 Jahre in Amerika, 1 Jahr oder 1,5 Jahre in Korea, und sonst hätte ich das auch nicht mehr gemacht. Aber es macht extrem viel Spaß und ich habe auch viel vom Jürgen lernen können, weil diese deutsche Siegesmentalität, die kommt nicht von irgendwo her und die hat er, weil er halt als Spieler, was weiß ich, 60-70% seiner Spiele gewonnen hat, Weltmeister, Europameister, und wir haben auch Spiele gewonnen als Trainerteam, wo er eigentlich niemand damit gerechnet hat, und er war allein mit seiner Ansprache, wie er die Mannschaft überzeugt hat, einer quasi Mut zugesprochen hat, haben wir gedacht, das ist absolute Qualität, und durch das waren wir im Großen und Ganzen erfolgreich überall.
Von außen wird es ja so betrachtet eher, dass man sagt jetzt da grob, ja, ich hoffe, du niemanden irgendwas Böses, du warst der Fußballtrainer, sage ich jetzt einmal, ja, der das Fußballerische gelernt hat, und er war der Motivationskünstler unter anderem, ja, sage ich jetzt mal ganz grob.
Naja, natürlich habe ich für die tagtägliche Training und den Gegner analysieren, ja. Und das eigene Match analysieren. Also die Arbeit war für mich und für meinen Kollegen. Der Jürgen war der Chef. Und das Wichtigste ist heutzutage die Menschenführung.
Ja.
Weißt, und da war er absolut top. Und jetzt im Nachhinein habe ich immer wieder ein paar Artikel gelesen von Spielern, die da irgendwas anders behaupten. Und das kann ich einfach nicht gelten lassen. Weil wenn der Jürgen mit einem Spieler gesprochen hat, dann war das schon klar und sehr direkt. Aber immer auf einer ganz einer ehrlichen Basis und auch richtig positiv, weißt du, und den American Spirit, immer positiv, Siegesmentalität einimpfen, und das ist das, was ich gelernt habe, und er war halt im Großen und Ganzen darauf auch fokussiert, weißt, mit der ganzen Pressearbeit, als Nationaltrainer ist ja schon ein Wahnsinn, dann mit den Spielern zu sprechen, die Mannschaft zu formen, einen guten Teamgeist zu haben, und ich war halt dann im Hintergrund für die anderen Sachen zuständig. Ja. Aber er hat ganz wichtige Entscheidungen, der Chef ist ja logisch, WM-Kader für die WM 2014, und er hat einen absoluten Superstar in Landon Donovan nicht dazugenommen, weil wir alle der Meinung waren, er ist nicht mehr so, er hilft uns nicht mehr so, und wenn du so einen großen Namen hast, hast du natürlich immer die Situation, er muss ja spielen, ähnlich wie Thomas Müller jetzt bei Bayern München. Ja. Überragender Spieler, hat sich alles verdient und Respekt, alles gleich bei Landon Donovan. Aber irgendwann musst du halt als Trainer die Entscheidung treffen und sagen, ja, vielleicht hilft man nur mehr in gewissen Situationen. Und da muss ich sagen, da war ich froh, dass ich nur Co-Trainer war. Weil das ist schon, wenn du so eine Entscheidung treffen musst, wo du weißt, das ganze Land ist eigentlich jetzt dann fast dagegen, aber du diese Entscheidung treffen musst zum Wohle der Mannschaft.
Ja.
Und das ist aber dann auch wieder eine Entscheidungskraft und eine Persönlichkeit, wo du sagen musst, ja, Hut ab, dass man sich das überhaupt
braucht.
Ja, er hätte es ja leichter machen können. Ne?
Er hätte es leichter machen können, und er hat natürlich eine gewisse Drucksituation sich selber ausgesetzt, aber mit Erfolg, und er hat es durchgezogen.
Absolut, der Druck ist natürlich höher geworden, das ist klar, weil dann warten ja die Leute noch mal. Aber ich glaube, innerhalb von der Mannschaft ist das dann auch ein Zeichen, hoppala. Nur der Trainer, der tut eigentlich, der pfeift sich nichts für der Nummer 1, wenn die Nummer 1 nicht der Beste, der Superstar nicht mehr so funktioniert, der spielt ja auch nicht mehr oder ist gar nicht mehr dabei. Und das ist dann schon eine gewisse, wie soll ich sagen, ein Zeichen, dass man auch sehr, sehr viel Wert auch auf das Potenzial und auf die Leistung legt.
Du hast da Folgendes ganz Wichtiges gesagt, die meisten Zuhörer sind ja Unternehmer bei mir, du hast die Freiheit gehabt zu arbeiten, und das war das Interessante und das war das Spannende.
Sonst wäre ich auch nicht 5 Jahre geblieben.
Also genau.
Das war das, ich habe mich jedes Mal, ich habe in Wien noch gelebt, war für die amerikanischen Fußballspieler, die in Europa gespielt haben, tätig. Der Jürgen war in Amerika drüben und ich mich jedes Mal gefreut, wenn ich rübergekommen bin, weil wir uns sofort eine Woche vorher wieder getroffen haben, ein paar Tage vorher haben wir uns austauscht, und wenn das Camp mit den Nationalspielern losgegangen ist, waren wir schon absolut top vorbereitet. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch eine ganz wichtige Basis für einen Erfolg, vorbereitet sein. Be prepared. Auf alles vorbereitet sein.
Plan A, Plan B. Vorbereitet, und ich möchte es nochmal hervorkehren, nämlich aber auch jemand die Freiheit geben zu arbeiten. Und das ist ganz wichtig in der Führung für uns als Unternehmer auch oder Einzelunternehmer. Du musst auch die Größe haben, dass den anderen auch Fehler machen lässt, ein bisschen, ein Stück weit, natürlich nicht ins Messer laufen lassen, sage ich immer in der Führung, ja, die Leute, die bei mir Coaching buchen, aber ich muss ihm die Freiheit geben, weil und er muss sich die entwickeln können,
absolut,
wie eine Blume, sage ich jetzt
absolut einmal. Du musst ihm die Möglichkeit geben, dass er selbst das Föllern ein bisschen lernt. Das darf natürlich jetzt nicht ein ganz dramatischer Föller werden, dass das Unternehmen bankrott ist, ja, genau. Das ist jetzt nicht so einfach, aber beim Jürgen gehe ich sogar noch einen Sprung weiter, der hat seine Leute so entwickelt und auch gepusht und gefördert, dass die dann selber auch quasi Chefs, er wollte sofort, dass ich dann irgendwo Cheftrainer bin. Nach 3 Monaten ist ein Angebot gekommen von einem Club von der MLS, er sagt, Andi, ich hab dich dort an, sage ich, Jürgen, willst du nicht mehr, dass ich bei dir dabei bin? Sagt er, oh ja schon, aber ich weiß, du willst Cheftrainer sein. Sage ich, nein, normal schon, aber ich möchte jetzt lieber das ganze Ding mit dir da bei US Soccer, bei der Nationalmannschaft durchziehen. Und 1,5 Jahre später war ich schon dann zusätzlich noch Olympiateam Head Coach. Mhm. Also ich war sehr Assistenztrainer und vom U23-Team der Nationalmannschaft war ich dann der Cheftrainer. Ich habe quasi 2 verschiedene Jobs gehabt und das zeigt dir aber auch, dass ein Chef nicht keine Angst hat, wenn er gute Leute rund um sich hat.
Genau.
Dass er da vielleicht irgendwann einmal überholt wird oder dass er schlecht ausschaut. Das ist auch ein Zeichen von Persönlichkeit, wenn ich akzeptiere, dass ich super Leute rund um mich habe und das schlussendlich dann nur gewinnbringend sein kann.
Du hast die wahre Größe nur in dir, du kannst das zeigen, indem du rundherum um dich auch große einspannst und die aber auch ihren Weg gehen.
Richtig.
Musst. Das
richtig.
Ist das Wichtigste und das haben halt wenige Führungskräfte, deswegen gibt es wenige Führungskräfte, aber die wenigen haben es und der Klinsmann offensichtlich ist einer, genauso wie du. Und diese Größe zu haben, dann den anderen gehen zu lassen im Notfall sogar. Und ja, das ist ja auch in einem Unternehmen so, dass ich sage, okay, ich kann den begleiten, weil das ist der Sinn. Ich begleite ja diesen Mitarbeiter ins Management und darüber hinaus. Und dann weiß ich aber möglicherweise, in 2 Jahren verlässt das Unternehmen. Aber das ist das Leben.
Und dann bist du aber wieder bei der Situation darauf vorbereitet sein.
Genau.
Weil ich weiß, ich tue meine Leute super ausbilden und irgendwann einmal wird er sagen, ja danke, es war eine wunderschöne, lehrreiche Zeit, aber ich mache jetzt den nächsten Schritt, nächsten Step und du hast schon wieder jemand anderen in der Hinterhand einen richtig guten.
Ganz genau, das ganz genau. Und das ist Professionalität.
Genau, das ist dann Professionalität.
Das ist eine Professionalität und das gehört im Leben dazu, dass die Leute eben rauswachsen aus der Situation und im Prinzip jede Fußballmannschaft soll es auch so machen. Ich will jetzt gar keine Namen nennen, welche Vereine, aber so soll es eigentlich sein, dass du den Nachwuchs förderst und du weißt ganz genau, irgendwann wird er in der Bundesliga oder in der ersten Bundesliga Deutschland spielen oder darüber hinaus. Aber das ist der Weg, das ist der Sinn. Aber genau, wenn ich da lerne, damit umzugehen und das schon im Vorhinein plane und weiß, dann ist es richtig einfach.
Nein, ist so wie jetzt in Österreich, österreichische Fußballliga, Bundesliga, ist eine Ausbildungsliga. Und da weiß ich ganz genau, der Traum von einem jeden jungen Spieler ist einmal in der österreichischen Bundesliga zu spielen, ja, als Junge, aber dann natürlich den nächsten Step zu machen nach Italien, nach Deutschland, nach Spanien oder nach England. Ja. Und das ist klar, das ist ganz logisch. Und das ist jetzt nicht irgendwie verwerflich, sondern man muss ja groß träumen, damit man irgendwas erreicht. Ne?
Wir haben da eine Parallele. Ich habe als Kämpfer, ich habe es gehasst, früher gegen Deutsche zu kämpfen. Der Grund war der, die haben bis zum letzten Sekunden alles gegeben. Du hast zwar geführt und trotzdem ist der gekommen in der letzten Sekunde. Ja. Ich glaube, der konnte das noch reißen. Und das ist mir sowas am Zeiger gegangen, weil normal die anderen biegen irgendwann einmal zusammen und sagen, ja, die letzten 10 Sekunden sind mir wurscht. Nichts mehr. So, der Deutsche bis zum letzten Mal dachte, musst du unbedingt nochmal laufen, da bin ich eh schon 4. Nein, so. Und das habe ich dann aber von den Deutschen gelernt, das muss ich wirklich sagen. Und heute lebe ich in Deutschland, weil die haben halt diese Mentalität, sagen, okay, bis zum Schluss gebe ich alles und haben auch irgendwo die Größe, sagen, okay, ich will wirklich ganz nach oben und das ist was Schönes irgendwo und da können wir uns auch ein Stück abschneiden. Das war so meine Erfahrung damals.
Und das,
ja. Ich bin aber stolz, auch nochmal dazu sagen, Österreicher zu sein.
Ja. Na sicher. Na, ich auch. Ich meine, ich bin 1992 nach Deutschland gekommen, damit ich den Deutschen ein bisschen Fußball und ein bisschen einen Spaß vermittle, weißt
du? Ja,
liebe Spaß. Grüße an alle.
Ja. Aber vor allem Spaß auch, glaube ich. Ich glaube schon, das war auch so eine Geschichte, oder? Das ist eine wahre Geschichte einfach, oder? Also für die vor allem Nicht-Fußballer, der Österreicher oder der Wiener Schmäh, der geht bis ins Deutschland. Also ob es jetzt der Toni war, sage ich jetzt mal in Köln, in Mönchengladbach und so weiter, oder du in Bremen und so weiter. Also wir bringen schon Schmäh rein, oder?
Naja, ins Training einmal auch, oder? Ja, natürlich, das ist so die Wiener Persönlichkeit oder der Charakter. Eins ist schon klar, du kannst jetzt nicht nach Deutschland kommen als Ösi, quasi, als Schluchtenscheißer. Ja. Ich war in Bremen, der Spitzname war am Anfang der Schluchtenscheißer. Du kannst jetzt dort nicht hinkommen und nur lustig machen und zeigst sportlich nicht auf. Also ich habe mich schon zuerst einmal sportlich richtig durchsetzen müssen. Mein ersten Jahr mit Werder Bremen sind wir gleich Meister geworden. Und dann kann ich natürlich schon ein bisschen mein Wiener Schmäh reinbringen, weil dann wird er akzeptiert. Aber vorher wäre es natürlich grob fahrlässig gewesen. Da hätten wir wahrscheinlich bei jedem Training dreimal die Knägel wegpoliert.
Ja, sie sind sehr ergebnisorientiert und das ist was Schönes. Von jedem Land kann man im Prinzip was lernen.
Stimmt, absolut, absolut. So, ja. Ich bin mehr so ein Brasilianer, ich bin mehr der weiße Brasilianer.
Der weiße
von meinen fußballerischen Gedankengut.
Okay.
Also ich schaue jetzt nicht aus wie ein Brasilianer, aber so von meiner Spielweise und von meiner Philosophie, wie ich halt gern Fußball gespielt habe, waren das immer meine absoluten
die Vorteile. Feine Klinge, habe ich immer gesagt,
genau,
oder? Hast
genau.
schon und gepflegt Spiel, und einmal Zeit.
Und auch an Spaß, ein bisschen ein Risiko, weißt du, ein bisschen Show dazu, das eine oder andere probieren, weil die Leute wollen ja schon auch was sehen. Wenn es gut geht, bist du Publikumsliebling, wenn es schlecht geht, wirst du auspfiffen. Aber das muss man halt ein bisschen in Kauf nehmen.
Es ist jetzt die Überleitung, du wirst jetzt verwundert sein, was für Überleitung. Das ist zu Marko Arnautović, den ich nicht persönlich kenne, aber du kennst ihn gut. Ja. Du hast ihm auch, möchte ich auch dazu sagen, weil da haben wir uns kennengelernt, bei der U21 gefördert. Ich mag jetzt nicht sagen, entdeckt hast du ihn nicht, aber du hast ihn auf jeden Fall gefördert. Aber eins weiß ich, da haben wir uns getroffen damals, bei der U21, bist Cheftrainer, was du hast gesagt, aus dem Jungen wird sicher was. Und so ist es auch. Und wir haben jetzt natürlich diese Geschichte, dass er natürlich jetzt Rekordnationalspieler ist und du nicht mehr in dem
Fall. Ich habe zu viel gefördert.
zu viel gefördert, genau. Aber da haben wir das, was wir vorher besprochen haben, haben wir jetzt praktisch, dass du Leute förderst und die werden dann wirklich teilweise, also zumindest Gresser oder halt spielen.
Na, Gresser war er immer schon, weil ich glaube, ich war es 92.
Genau.
Nein, aber es war damals der junge Marko Arnautović, da wird Potenzial erkannt. Ich meine, das war ja nicht nur ich, das hätte ja jeder sehen müssen, ist ja kein Geheimnis. Aber viele haben mir gesagt, nein, das schafft er nicht, weil er auch so ein bisschen einen Schlendrian drinnen gehabt hat. Und ich habe gesagt, nein, das ist der Spieler, der das beste Potenzial, Gesamtpotenzial, was von seiner Größe, Power links, rechts, Schießen, Dynamik, sage ich seit 30, 40 Jahren. Und da haben sie mich alle für blöd gehalten. Und jetzt hat er einen österreichischen Länderspielrekord von mir geknackt. Genau. Eh schon vor einem Jahr, mittlerweile hat er ihn ja schon weit pulverisiert. Und das macht mich schon ein bisschen stolz, weißt du, Mann. Aber es war auch bei mir Spieler so in Österreich, das ist auch die österreichische Mentalität. Ich bin nach Deutschland gegangen, haben alle gesagt in Wien, na, der kommt eh nach 3 Monaten wieder zurück, na, der kann sich eh nicht durchsetzen. Dann war ich 1,5 Jahre in Deutschland, war Meister-Cup-Sieger, UEFA-Cup-Sieger mit Bayern München. Also diesen Nörglern oder den Grantlern zu zeigen, das ist dann schon eine Genugtuung.
Ja,
irgendwann sind die ja wurscht, weil du fokussierst dich auf deine Weise, auf deine Spielweise. Als Junger bist du leicht beeinflussbar und je früher du das zur Seite lenken kannst, ist es ein bisschen einfacher. Nicht? Aber bei Marko Arnautović bin ich anscheinend nicht falsch gegangen.
Das glaube ich auch. Ich schaue ihm immer gern zu Fußball. Ja. Und er hat jetzt vor ein paar Wochen schon wieder ein Tor geschossen in Italien.
Nein,
also,
Gegen
Connor, das kann man schon mal so sagen. Das ist so. Das heißt, da ist dein Rekord gebrochen worden durch ihn, ja, aber im Prinzip von einem, ja, nicht Saison, aber zumindest von einem, den du kennst. Das ist immer angenehmer, finde ich, wenn man einen kennt oder man mag genau. denjenigen und der kann einfach wirklich Fußball spielen. Ja. Als wie, wo du sagst, der interessiert mein Rekord.
Das stimmt und das Zusammenspiel oder die Vergangenheit mit Marko, was ich gehabt habe in der U21, und man weiß ja, dass er ein Luftikus ist.
Ein Lebemensch.
Ein Lebemensch ist, auch sein Spaß haben will. Und das hat mir schon gefallen, dass der Marko, ich habe gesagt, wenn jemand meinen Rekord brechen sollte, dann wäre es eben entweder der David Alaba oder der Marko Arnautović, weil die zwei habe ich gehabt in ganz jungen Jahren und habe gesehen, was das für richtige junge Schlawiner waren. Und gefreut mich extrem, dass die so eine Riesenkarriere gemacht haben.
Damals hast du mir erzählt, bei U21 haben wir uns auf einen Café getroffen. Stimmt die Geschichte noch? Kann ich mich da genau richtig erinnern? Er ist reingekommen, du hast ihn spielen lassen. Er ist Ersatz reingekommen, du hast ihm Ersatz reingegeben als Joker. Und er sagt zu dir, Trainer, für dich gewinne ich das Spiel. Für dich gehe ich rein, ich spiele...
Nein, er hat schon Beginn an gespielt gegen Dänemark. Aha. Und er ist vor dem Spiel hergekommen, er war verletzt, war ein ganz junger Spieler bei Inter Mailand, damals Champions League-Sieger Inter, und er hat halt nicht so viel Spielzeit bekommen. Und er war ja schon im A-Team, und ich habe mir gedacht, und ich rufe ihn an, und er sagt, Andi, muss ich jetzt in der U21 spielen? Und mein Grundgedanke war ja, ich möchte, dass er in der U21 spielt. Und habe aber gesagt, nein, Marko, du wirst schon im A-Nationalteam spielen. Und der leider jetzt schon verstorbene Teamchef Didi Constantini,
ja,
wollte ihm aber, glaube ich, gar nicht einberufen. Ne? Und jetzt habe ich mir gedacht, das wird jetzt schwierig, weil ich würde, dass er bei mir spielt. Und er hat halt gesagt, na, muss ich jetzt bei dir spielen oder was? Sag ich, nein, Marco. Und man dachte, ui, das heißt jetzt Überredungskunst. Und dann habe ich mal von meiner Karriere begonnen. Über seine schwierige Situation bei Werder Bremen, meine schwierige Situation bei Bayern München. Und dann habe ich nur so einmal erwähnt, sage ich, und ich weiß als junger Spieler, schau, du bist ein Tricksler, du willst ein Risiko nehmen, du willst aufs Tor schießen. Darfst ja jetzt nicht so spielen bei Inter Mailand, weil da gibt es drei Superstars vor dir, da musst einfach spielen und glänzen wollen die anderen. Aber bei uns, bei der U21, da kennt das Trippeln, Schießen, Gas musst du halt geben, aber du kannst mit deinen Qualitäten spielen und auch ein bisschen ein Risiko. Und nach 20 Minuten hat er gesagt, Andi, wann ist denn das nächste Spiel von euch? Und ich wusste, jetzt habe ich mal einen Feger gewickelt. Und dann haben wir halt 3-0 gegen Dänemark gewonnen, richtig gute dänische Mannschaft. Der Marco hat 2 Traumtore geschossen, ja. Und vor dem Spiel zu mir gekommen und gesagt, Andi, mach da keine Sorgen. Die Partie gewinnen wir heute schon wieder, gewinne ich für dich.
Manchmal könnte man so Selbstvertrauen abschneiden, wie so von einem Marco.
Ja,
manchmal Lebenssituationen
so.
Könnte man das abschneiden.
Nein, es ist schon, du musst wissen, wenn du gut bist und da musst halt natürlich auch immer Vollgas geben, weil die Leute, die Erwartungshaltung ist halt dann schon extrem. Und das ist einem jetzt auch nicht jedes Mal gelungen, keine Frage, aber damals war es halt schon absolut. Mit 18, 19 Jahren so ein Potenzial zu haben, das war in Europa eine Seltenheit. Und das traue ich mir schon zu, dass ich das sehe, weil ich habe halt auf dem Niveau gespielt. Ich war auch ein Riesentalent in Österreich und der Marco hat das schon einmal Eckerl in die Höhe gekommen, das Ganze.
Deswegen bist du für mich eine Führungskraft, Andi, aus dem Grund, weil du den Rohdiamanten siehst. Das heißt, du siehst die jungen Spieler. Damals eben speziell war es ja deine Aufgabe mit U21, aber das hast du eben in dir, wo du sagst, okay, bei dem, das wird was, beim anderen vielleicht wirst du sagen, das wird schon schwierig, ja, sei es körperlich, sei es dieses, sei es jenes. Und das ist eben Führungskraft sein. Und genauso ist es, wenn ich Menschen führe im Unternehmen. Ich muss schon vorher sehen, den Rohdiamanten. Und das, manchmal fehlt es mir ein bisschen, wenn ich im Unternehmerkreis bin, bei manchen im Netzwerken oder so, dass das jeder sieht. Aber der eine oder andere sieht es und das ist mir wichtig nochmal zu betonen. Darum geht es. Es geht praktisch an Rohdiamanten, entweder A zum Schleifen oder du gehst mit dem Staubwedel drüber, so dass er einfach strahlt und seinen Weg findet.
Genau.
Darum geht es.
Du musst eine Vision haben oder eine gewisse Fantasie. Nicht, wenn einer Stärke hat, ein junger Spieler, wo könnte er dann einmal, könnte er das ausnutzen, könnte er wirklich dann erfolgreich sein? Und im Fußball ist für mich einfach die Stärken. Was? Es gibt viele Trainer bei den Jungen, na, das kann er schon, jetzt müssen wir an seine Schwächen arbeiten. Ja, ein bisschen, aber mehr seine Stärken, weil das macht ihm außergewöhnlich.
Ganz genau.
Das macht ihm außergewöhnlich. Und weil du gesagt hast, ich habe ein gutes Auge für Rohdiamanten. Mich freut es natürlich dann extrem, wenn ein Spieler, wo ich weiß, okay, der hat so ein Potenzial, wenn er das dann wirklich schafft. Aber genauso freut es mich, weil es hat auch schon Spieler gegeben, wo ich mir gedacht habe, ui, das schaut jetzt nicht so gut aus. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass der eine gute Karriere macht. Und die hat es dann auch gegeben. Also
okay.
Da hat es schon ein paar Spieler auch gegeben bei mir in der U21, wo ich mir gedacht habe, er ist gut, Österreich kann er locker spielen, aber die haben dann auch international eine gute Karriere gemacht und für die freut es mich eigentlich dann fast noch mehr. Da bin ich falsch gegangen damals,
es
sind jetzt nicht so viele,
ja.
Ich will mich jetzt nicht selber loben, aber da waren schon ein paar dabei, wo ich mir gedacht habe, nein, das ist maximal österreichische Liga und dann haben sie im Ausland gespielt und waren erfolgreich.
Ja, schön.
Und das musst du aber dann auch akzeptieren und sagen, ja, der hat sich super weiterentwickelt und da geht es dann nur aber um die mentale Stärke, auf den Fokus, weil die waren jetzt nicht so talentiert, aber der hat gewusst, ich muss mir das hart erarbeiten und der hat seinen Weg gemacht und das gefreut mich dann fast sogar noch ein bisschen mehr.
Die Freude ist es im Prinzip für uns als Trainer, ich bin ja Coach selber und Trainer, deswegen die Menschen in der Entwicklung zu sehen, das ist die Freude und das ist eigentlich unser Lohn. Das ist das, was wir kriegen. Das heißt, wir dürfen den begleiten. Das ist wie ein Dienst.
Und ausbilden.
Ein höherer
Dienst.
Weiterbilden,
ausbilden.
Genau.
Wenn ich jetzt im österreichischen Fußball mal so im Nachwuchs das anschaue, mir wird ein bisschen zu viel bewertet, weißt du? Der ist schnell, aber der kann überhaupt nicht Fußball spielen, das wird nichts. Na, der ist zu klein. Na, der ist groß, aber der ist zu langsam. Na, nimm an jeden so, wie er ist und mach aus jedem jungen, individuellen Spieler das Beste draus. Aber nicht bewerten, sondern ausbilden. Wir reden bei Jungen über individuelle Ausbildung und das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt und das kann man noch ein bisschen verbessern, meiner Meinung nach.
Wie du richtig sagst, Stärken. Auf das achte ich auch immer, wenn ich jetzt mit Sportlern arbeite oder eben auch mit den Unternehmern. Und zwar nicht den gleichen Weg, ein Konzept über jemanden drüber stulpen, dass ich sage, okay, das ist das Konzept und es muss jetzt für jeden gelten, sondern individuell entwickeln für die Stärken, die der hat. Das ist das Professionelle. Das fehlt mir ein bisschen im Unternehmerischen, aber auf das ziele ich ab und das ist das im Coaching, die Leute, die mich buchen, darauf lege ich großen Wert.
Schau, wenn du nicht individuell was Spezielles für jeden anlegst, tust du es ja nur kopieren, die anderen.
Genau.
Und eine Kopie war noch nie so gut wie Original.
Ganz genau.
Es gibt so viele junge Trainer, die wollen einen Pep Guardiola kopieren. Nein, der Guardiola wird der Guardiola bleiben. Und man kann sich schon ein bisschen was abschauen, keine Frage. Aber man muss trotzdem mit seiner eigenen Persönlichkeit, mit seiner eigenen Philosophie seinen Weg suchen und nicht nur alles nachstellen, was der gerade macht, weil dann ist man ja auch nicht authentisch. Und Authentizität ist für mich auch, wenn du ein Leader sein willst, wurscht, ob das jetzt am Spielfeld ist, als Spieler oder als Chef oder als Cheftrainer, ist Authentizität auch wichtig.
Ganz
Authentizität auch sehr wichtig.
Ja, nee, ganz eine große Kraft ist das, die Authentizität. Ganz eine große Kraft. Du, mir gefällt das Gespräch so gut, wir könnten jetzt ewig reden. Hast du, aber wir müssen es leider langsam schließen, das Gespräch, hast du noch einen Tipp für einen Jungunternehmer, für jemanden, der praktisch gerade eine Krise durchläuft oder gerade startet oder eine Vision oder Ziel hat? Ist etwas, was du sagst, okay, das würde ich auf jeden Fall, oder das war für mich wichtig in meiner Karriere, auf das würde ich achten. Möchtest du noch was teilen, was mitgeben?
Ja, ich glaube schon, man kommt immer im Leben in schwierige Situationen, ob das privat ist oder jetzt im Beruflichen. Ich glaube, wichtig ist auch, dass man dann die Situation einmal richtig erkennt, analysiert und dann wieder positiv nach vorne schaut. Dass man wieder neue Ideen hat, neue Wege. Und dann ist so wie als junger Fußballer, wo ich nur, mein Motto war nur, üben, Gas geben, dass ich das halt lerne, damit ich da wirklich perfekt bin, dass man dort halt schaut, was möchte ich jetzt in Zukunft machen, wie kann ich irgendwas verbessern, wie kann ich was neu machen und dann musst du richtig Gas geben und dann, wenn du fleißig bist, der Fleiß setzt immer wieder durch.
Ausdauer und Fleiß.
Durchsetzungsvermögen.
Ja, kann man viel gewinnen und kommt man.
Und ich glaube trotzdem auch Ehrlichkeit. Ich meine, es ist in gewissen, weißt du, im Berufssport ist die Ehrlichkeit ein bisschen schwierig, aber ich glaube, so
Platz,
die gute
am Platz
aber die gute alte Handschlagsqualität, das setzt sich dann schon durch, weil wenn du von deinen Mitarbeitern oder von anderen Leuten als richtig cooler, ehrlicher Typ gesehen wirst, wird dir das in Zukunft auch ein bisschen mehr helfen, wie wenn die sagen, der ist ein bisschen ein falscher, hinterlistig oder so.
Das was du meinst, ist, das Regelwerk wird natürlich ausgenutzt bis zum Letzten, das ist klar.
Oder sogar vielleicht noch ein bisschen drüber.
Ausgedehnt, ja.
Genau. Die eine oder andere Geschichte kennt man ja mit Doping oder jetzt gerade mit den Skispringen,
aber,
also irgendwas gibt es immer.
Die klare Kraft und praktisch ehrlich zu sein und aufrecht und eine klare Haltung zu haben, ich glaube, das ist ganz, ganz, ganz wichtig, auch vom Sport genauso, aber auch im Unternehmertum. Mir hat es riesig Spaß gemacht. Danke nochmal, gell, dass du da warst. Und vielleicht wiederholen wir sogar die Geschichte, wer weiß.
Jederzeit und ich wünsche natürlich jedem Zuhörer alles, alles Gute und üben.
Okay, danke, gell?
Ja, gerne.
Sei bereit, wirklich deine Meisterschaft anzunehmen. Wenn dir der Podcast gefallen hat, teile ihn gerne in deinem Netzwerk, darüber freue ich mich. Sei mutig, glaube an dich, geh deinen nächsten Schritt und lebe von Herzen deine Meisterschaft.